Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Mit tausenden von Gassen führt die marokkanische Königsstadt den Fremden in die Irre, zeigt ein Mosaik der Geschichte in allen Wüstenfarben, verbirgt und öffnet hinter den Mauern der Medina eine Welt, die ans Alte Testament erinnert. Fes, fromm und frei. Ein Text von Else Marie Maletzke aus dem September von Geo Saison. Es liest Katharina Zingerle.
Fes erwacht. Ein seidenblauer Himmel mit rosaroten Streifen spannt sich über der Altstadt. Ein Turmfalke ist schon unterwegs, jagt steigend und stürzend zwischen hohen Mauern und alle Spatzen schweigen. Dann erhebt sich ein Laut wie von kleinen Kindern, wenn sie ein Rennauto nachmachen, schwillt an, fliegt vielstimmig über die Häuser und materialisiert sich als der Ruf des Muezzins: Allahu Akbar. Das ist meine liebste Tageszeit, sagt Susanna Clark. Ich sitze hier oben und höre die Vögel, die Hähne, die Kinder auf dem Schulweg und kein einziges Auto. Die in Neuseeland geborene Fotografin und Autorin ist groß, blond, Mitte 50. Ihr Gang und die schultergerade Anmut verraten das junge Mädchen, das in Amsterdam Tanz studiert hat. Nun lebt sie in Fes. Von ihrer Dachterrasse geht der Blick über die mauerumgürtete, ineinander verschachtelte und aufeinander getürmte Medina. Kuben, Terrassen, Tore und Minarette in allen Wüstenfarben, aus denen der mit grünen Kacheln bebänderte Turm der Kaira Ruin ragt, einer der ältesten Universitäten der Welt, und weiter über Hänge mit Olivenhainen bis zu den braunen Zacken des Berges Zalak. Wenn man sich die Satellitenschüsseln wegdenkt, fühlt man sich ins Alte Testament versetzt, sagt Susanna. Es gibt hier eine große Kontinuität, einen überwältigenden Reichtum an historischen, architektonischen und kulturellen Schichten. An keinem anderen Ort der Welt fühle ich mich so lebendig wie in dieser Stadt aus dem 9. Jahrhundert. 2005 haben Susanna und ihr Mann, der Schriftsteller Sandy McCutcheon, das Haus in der Nähe des Place Arsif gekauft. Wir suchten eigentlich einen Dar und keinen Riad, erzählt sie. Beides sind Häuser mit einem Patio. Prachtvoller sind die Riads, denn sie haben einen Garten und einen Brunnen im Innenhof. Unser Budget war auf einen Dar zugeschnitten, aber dann entdeckten wir dieses Haus und konnten nicht widerstehen. Am Ende einer dunklen Gasse gelegen, kehrt es wie alle Gebäude in der Medina seine schroffe, fensterlose Seite nach außen. Doch tritt man durch die Eingangstür, öffnet sich ein lichter, mit blauen und weißen Mosaiken gefliester und von Zitrusbäumen beschatteter Innenhof. Wasser springt und gluckert und wirft sein bewegtes Spiegelbild auf die Unterseite der Brunnenschale. Geschnitzte Türen führen in hohe Räume mit bemalten Holzdecken. Durch die filigranen Fenstergitter zieht der Duft von Zitronenblüte. Riad Zaini, nach Susannas Kindernamen Zaini, ist ein wiederauferstandenes, 300 Jahre altes Stadthaus. Bis auf die nackten Mauern freigelegt, wurde es in 10 Jahren nur mit alten Balken und Ziegeln restauriert und traditionell verputzt. Die Besitzer ließen die Mosaiken wie ein gewaltiges Puzzle neu verlegen. Als letzter Streich ist gerade das Sonnendach auf der Terrasse fertig geworden. Doch wen das Baufieber einmal gepackt hat, der findet so schnell kein Ende. Von ihrem Lieblingsplatz schaut Susanna mit Beuteblick auf den angrenzenden Dar, der sich ihrem Riad wunderbar anfügen würde. Auf dem Flachdach liegen Steine und die Trümmer eines Hühnerstalls. Leider hat unsere Nachbarin einen ziemlich extravaganten Preis im Sinn. Über den Hauskauf, die Tücken des Bauens und der marokkanischen Bürokratie hat sie ein amüsantes Buch geschrieben, A House in Fes, mit dem Ergebnis, dass nun Fremdenführer an die Tür klopfen, um Reisegruppen das Haus von Madame Susanna zu zeigen. Das geht natürlich nicht, sagt sie. Es ist ein Privathaus, wenn auch eins mit Museumsreife. Wir wollten, dass es wieder so aussieht wie zu seinen Glanzzeiten, sagt Sandy McCutcheon. Zu viele restaurierte Häuser verlieren ihre Identität, weil man ihnen das Lebendige herausreißt und durch neue Teile ersetzt. Es ist ein kleiner Seitenhieb auf Marrakesch, das in den letzten Jahren zum Anziehungspunkt einer internationalen Schar bunt gefiederter wurde, die sich dort eingekauft haben. Hunderte antiker Riads wurden in Ferienhäuser und Hotels umgewandelt. Die Szene ist dort offener als in Fes, Aber die meisten Expats beschränkten ihre Kontakte mit Marokkanern auf ihre Angestellten und irgendwelche Ladenbesitzer. Das ist kaum der richtige Weg, um Leben und Zusammenhalt in einer Gemeinschaft zu fördern, sagt Susanna. Sie und Sandy hatten anderes vor. In Australien war McCutcheon Moderator einer Radioshow. In Marokko schreibt er den größten englischsprachigen Blog, The View from Fez. Und gerade ist der Mann mit der sonoren Stimme Vater geworden. Susanna und er haben ein 6 Wochen altes Baby aus dem Waisenhaus adoptiert. Zaki, der entspannt an McCutcheons brummender Brust ruht. Durch den Kleinen ist Fez endgültig ihr Zuhause geworden. Für Zaki musste das Paar zum Islam konvertieren. Keine große Sache, sagt Susanna, während sie unter dem Zitronenbaum kalten Rosé einschenkt. Fez ist eine strenggläubige Stadt, seit Jahrhunderten das geistige und religiöse Zentrum Marokkos. Sie lacht. Es kann passieren, dass eine Einkaufstour in die Ville Nouvelle, die von den französischen Kolonialherren angelegte Neustadt, wo man Wein kaufen kann, auf dem Heimweg an dem Taxifahrer scheitert, wenn er vom Rücksitz ein verdächtiges Scheppern hört. Doch hinter den eigenen Mauern ist jeder so frei, wie er will. Das werde ich auch am nächsten Tag erfahren. Ab jetzt muss mich hier bitte jemand an die Hand nehmen. Mit 280 Hektar ist die Medina von Fez nicht nur eine der größten, ältesten und besterhaltensten Städte in der islamischen Welt. Durchwoben von einem Netz aus Tausenden von Gassen und Treppen ist sie auch einer der verwirrendsten Orte auf diesem Planeten. Autos passen keine hinein, auch das Moped-Unwesen ist ausgeschlossen. Stattdessen trotten mit Sack und Pack beladene Mulis sturheil hindurch. Einheimische schmelzen vor ihnen in die Hauseingänge, eine Taktik, die der aufgeregte Tourist noch lange nicht beherrscht. 2 parallele Hauptwege durchschneiden die Medina. Von der unteren, der Talar Segira, führt jedes abzweigende Gässchen bergab zum Fluss, bergauf zur größeren Gasse, der Talar Kebira. Eine Orientierung von begrenztem Wert, wenn man schon wieder auf dieses Plätzchen hinaustritt, an dem links ein Bäckerofen aus der Kellertür glüht, rechts ein Brunnenrohr aus einem bröselnden Wandmosaik ragt und kleine Jungs Peitschenkreisel spielen. Hier war ich doch eben schon einmal, oder? Wie findet sich denn der Briefträger zurecht? Omar Shenafi lacht. Der kennt natürlich alle. Die meisten Häuser befinden sich seit Generationen im Besitz derselben Familien. Omar ist Künstler, Fotograf und Fassi, Bürger von Fez. Und der Mann, der mich an die Hand nimmt. Er hat das verborgene Leben seiner Stadt nach außen gekehrt, Höfe und Innenräume fotografiert, die Bilder auf Folie kopiert und die Haustüren damit bezogen. Mosaikpflaster, grüne Blätter, Familienfotos, das gute Geschirr, überraschende, intime, leuchtende Objekte im abweisenden Dunkel des Gassenlabyrinths. Omar führt den Fotografen Peter Rigaud und mich zum Fluss hinunter, ins Gerber- und Färberviertel Chouara. Nicht auf den hohen Balkon, von dem Reisegruppen auf die gemauerten Waben hinunterschauen, die wie Näpfchen eines Mahlkassens nebeneinander liegen, sondern auf schmierige Pflaster mitten hinein in undurchschaubare Vorgänge um Haut und Haar. Männer mit nackten Armen und Beinen werken und wringen in Becken voller Tierhäute. Am Rand eines Durchgangs strömt klares Wasser in den Trog. Ein Mann wäscht darin sein blutendes Bein, zieht einen abgeschnittenen Spülhandschuh über die Wunde und steigt zurück in die Brühe. Esel, hoch mit tropfenden Fellen beladen, tippeln vorbei und man tritt beiseite in den weichen Mulm. Es riecht nach Kot und Urin, den Stoffen, mit denen seit Jahrhunderten Tierhaut in Taschen, Sättel und weiche Babuschen verwandelt wird. Dann kommt ein Herr im weißen Hemd mit Handy am Gürtel, spricht streng auf Omar ein und wir gehen weiter. Der spielt sich gern als Polizist auf, sagt Omar Shenafi und zuckt mit den Schultern. Die UNESCO hat die Medina von Fez zum Weltkulturerbe erklärt. Es gibt Zuschüsse für die Restaurierung der Dars und Riads, aber viele Fassi ziehen in die Vororte, wo das Wasser aus dem Hahn fließt und nicht auf alttestamentarische Weise am Straßenbrunnen gezapft werden muss. Ein Bad im Haus ist oft ein unerreichbarer Luxus, sein Fehlen indes ein Faden im dichten urbanen Gewebe der Stadt, wo zum Alltag gehört, was man andererorts nur zu Museumsfesten reanimiert. Handwerkerstraßen, in denen geklopft, gedengelt und geschliffen wird. Der Geruch nach heißem Eisen, Wolle, Leder, Holz, Gewürzen, Haschisch, gebranntem Zuckerzeug und totem Tier. In den Auslagen der Gassen unter hölzernen Sonnenblenden reihen sich Pyramiden von Zitronen, Pfirsichen und Maulbeeren, Halden von Auberginen, Bouquets von Koriander und Salbei, Körbe voll silbriger Fische, glänzender Datteln und braun bestäubter Mandeln. Im Unterschied zur musealen Inszenierung trägt hier ein Mann in Chelabar ein rotbraunes Büschel kopfüber aufgehängter lebender Hühner zu Markte. Balanciert ein Junge, der das ungebackene Brot zum Bäcker trägt, ein Blech auf dem Kopf. Nichts steht still. Wo früher Henna verkauft wurde, ist heute der Handysug. Wo es einst um Lederpantoffeln ging, hängen unbrauchbare Riesenschlappen mit Bayern-München-Logo von der Leine. Es ist die Gelegenheit, sich im wuseligen Leben heillos zu verlaufen, die Fees so aufregend macht. Enge Gassen enden vor eisenbeschlagenen Schlüssellochportalen und Mauern mit haushohen blauen und goldenen Mosaiken. Die Türflügel bleiben der Ungläubigen indes verschlossen, weil sie zum Mausoleum eines Heiligen führen. Lediglich durch den Türspalt erwischt die Fremde einen Blick in teppichbelegte Säulenhallen mit Messingleuchtern und schachbrettgefliester Höfe. Geöffnet ist nur die Medersa Atarin, eine ungenutzte Koranschule aus dem 14. Jahrhundert. Den Innenhof ziert eine weiße Brunnenschale, gerahmt von Säulen, Mosaiken, Schriftbändern und kunstvollem Stuck, der aus den Bögen zu tropfen scheint. Da gibt es die Souks, wo Distelfinken in kleinen Käfigen singen und verlockende Gewölbe sich auftun, in denen das handgewebte Seidentuch, der ultimative Berberteppich, die konkurrenzlos schöne Kupferschale im Angebot sind, und zwar zu einem absoluten Freundschaftspreis, weil heute Freitag ist. Eine Ecke weiter schlängelt man sich durch schulterbreite Gassen zwischen einstürzende Altbauten, die von mächtigen Holzkonstruktionen gestützt und auseinandergestemmt werden, damit sie den Passanten nicht auf die Köpfe fallen, gerät in ein Leben am Rand mit Dreck, Bauschutt, morschen Holzläden, den grauen Drahtzöpfen der Stromleitungen und der armseligen schwarzen Katze, die Spülwasser aus Pflasterfugen leckt. Am nächsten Tag ist es Rashida, die junge Hausangestellte von Susanna und Sandy, die mich an die Hand nimmt. Zusammen gehen wir in den Hammam ihres Viertels. Wir haben keine gemeinsame Sprache, aber Verständigung funktioniert auch mit Gesten. Der Einkauf von Plastiktütchen mit geleeartiger schwarzer Olivenseife. Der Gänsemarsch durch eine Tunnelgasse, an deren lichten Ende eine Tür ohne Schrift oder Schild in einen Raum mit Holzbänken führt. Das Nesteln nach Trinkgeld für die alte Frau, die die Kleider bewacht. Drei Freundinnen leisten ihr dabei Gesellschaft und zeigen gern, was sie unter ihren langen Abayas tragen. Mehrere Lagen von Pullovern, Röcken und Leggings, dazu Wollsocken in den Babuschen. Draußen herrschen 30 Grad, drinnen ein paar mehr. Die Warmwasseranstalt hat zwei schmucklose, getünchte Räume, Mauerbögen und in der Kuppel ein Fenster, durch das Sonnenlicht wie ein Balken in die Dampfschwaden fällt. Sie ist mit einem modernen Spa so weitläufig verwandt wie ein Waschkessel mit einem Schongang. Statt Erlebnisdusche kommt der Schöpfbecher zum Einsatz. Statt Sphärenmusik erklingt menschliches Geschnatter. Im öffentlichen Leben, unter Kopftuch und Kittel verborgen, legen die Frauen im Bad alles bis auf den Schlüpfer ab. Die kleinen Mädchen, Bambis auf Storchenbeinen, sehen, was ihnen nicht erspart bleiben wird, auch wenn sie es gerade nicht glauben. Krumme Rücken, dicke Bäuche, schwere Brüste, Spuren eines von Arbeit gezeichneten Lebens. Ihre Mütter schleppen Wasser in großen Eimern aus einem kalten und einem heißen Becken herbei, mischen, schöpfen und begießen einander innig, gründlich, verschwenderisch. Zurückhaltung ist draußen an der Garderobe hängen geblieben. Gereizte Rede verwandelt sich aus dem Stand in Geschrei. Eine Hand klatscht auf einen Oberarm. Ebenso schnell kehrt wieder Ruhe ein im gegenseitigen Einseifen, Rubbeln und Reiben. Dem folgt das Strählen einschamponierter Haare mit der handtellergroßen Gummibürste, wie sie früher auch unter deutschen Stänzen zum Striegeln der pomadisierten Tolle üblich war. Die wunderbare Überflutung dauert Stunden. Glänzend und rosig gehe ich mit Rashida zurück durch die Tunnelgasse. Mittendrin steht eine Tür offen. Im schwarzen Gelass dahinter arbeitet der Heizer des Hammams. Er schürt einen riesigen, gemauerten Ofen, schiebt Balken und Bretter, die gestapelt an den Wänden liegen, in die Feuerklappe. Rauch steigt durch vergitterte Öffnungen in die Decke zwischen die Häuser. Auf dem Lehmfußboden hatte Heizer seinen Ruheplatz, ein schmieriger Teppich und ein Kissen. Fes, so betörend wie befremdlich, ist eine Stadt, in der man durch dunkle Türen unversehens ins Paradies oder in die Hölle tritt.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.